Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde im Netz. Es ist schön, dass wir wieder versammelt sind, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Das ist der wichtigste Aspekt des Gottesdienstes. Wir kommen zusammen, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Und Gott hat uns etwas zu sagen, er ist ein redender Gott. In meiner Predigtreihe, nur noch eine kleine Weile, gehen wir im Wesentlichen durch das 24. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Dieses Kapitel wird auch die Endzeitrede Jesu genannt. Und ich denke, die meisten von euch haben das bereits gemerkt, dass es uns um dieses Kapitel im Wesentlichen geht. Und mitten in dieser Endzeitrede, die Jesus hält, die übrigens dreimal, kann man sagen, wiederholt wird, im Lukas-Evangelium Kapitel 21, im Markus-Evangelium Kapitel 13. Mitten in dieser Endzeitrede macht Jesus eine sehr konkrete Aussage im Hinblick auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge, die er hier erwähnt, die Endzeitereignisse entfalten und zu ihrem Abschluss kommen werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Aussage, die sich so zusammenfassen lässt: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Im Klartext sagt Jesus damit, dass die gesamte Entwicklung dieser zumeist unheilvollen Dinge, die er ankündigt, die Jesus so als das Endzeitszenario schildert, innerhalb von einer menschlichen Generation anfangen und zum Abschluss kommen wird. Lasst uns einmal diesen Abschnitt lesen, Matthäus 24, Verse 32 bis 35, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum, sagt Jesus. Ein plastisches, verständliches Beispiel. Wir haben übrigens hier in unserem neuen Garten, Grillgarten, einen Feigenbaum stehen. Wenn jemand noch nie einen gesehen hat, ihr könnt euch den Feigenbaum anschauen. Er hat auch Früchte, die sind noch grün, aber es gibt sie. Also, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nun, wie so oft, sind sich die Bibelausleger auch an dieser Stelle nicht einig darüber, welche Generation Jesus meint. Es gibt Ausleger, die diese Aussage des Herrn auf die Generation der ersten Jünger Jesu beziehen. Sie gehen davon aus, dass es die Generation der Juden gewesen sein musste, die damals gelebt hat und die dann im Jahre 70 nach Christus die Zerstörung Jerusalems und des Tempels erlebt hat. Diese Bibelausleger beziehen sich unter anderem auf die Aussage Jesu in Vers 2, wo Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und er zeigt auf den Tempel, den die Jünger bewundert haben. Nun, dies ist tatsächlich im Jahre 70 nach Christus geschehen. Titus, der Sohn des damaligen römischen Kaisers Vespasian, belagerte Jerusalem und zerstörte schließlich die Stadt und auch den Tempel, und es blieb kein Stein auf dem anderen. Aber ich denke, dass diese Auslegungsweise unserem Text und dem Kontext, also dem Textzusammenhang, in Kapitel 24 nicht gerecht wird. Weil die Jünger Jesus nicht nur nach der Zerstörung des Tempels gefragt haben, sondern auch, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus sagt ja hier in unserem Text, diese Generation wird nicht vergehen, bis der Menschensohn, bis er kommt. Andere Theologen sehen in dem Ausdruck diese Generation ganz allgemein den Hinweis auf die Nation der Juden. Sie meinen, Jesus wollte damit aussagen, dass die Juden als Volk und als Nation bestehen werden, bis er wiederkommt. Sie werden nicht vernichtet werden. Es wird die Juden immer noch geben. Aber der griechische Begriff, der hier verwendet wird, Genes, bedeutet eben eine menschliche Generation, die eine Lebensspanne eines Menschenalters umfasst. Also die Wortwahl Jesu und auch der Gesamtkontext seiner Endzeitrede verlangen, meiner Ansicht nach, dass wir diese Aussage so verstehen, dass die gesamte Entwicklung dieser endzeitlichen Dinge innerhalb einer menschlichen Generation beginnen und zu ihrem Abschluss kommen wird. Es wird nicht unendlich lange dauern. Es ist nicht eine Entwicklung, die über Jahrhunderte und Jahrtausende geht, sondern sie umfasst lediglich eine menschliche Generation. Es gab bereits Generationen, auf die wir zurückschauen können, die auf ähnliche Weise dramatische, weltbewegende Ereignisse erlebt hat, die auch angekündigt waren, die durch Zeichen und Vorboten angesagt wurden. Das war zum Beispiel die Generation, die die Sintflut erlebt hat. Sie erlebten den Bau und die Fertigstellung der Arche und das dauerte 100 Jahre. Nun, damals lebten die Menschen länger als heute. Sie haben also vom Anfang bis zum Ende miterlebt, wie Noah begonnen hat, ein Schiff zu bauen. Sie haben sowas noch nie gesehen in ihrem Leben. Es war ein gewaltiges Zeichen. Noah predigte 100 Jahre lang. Sie haben erlebt, wie die Tiere in die Arche eingezogen sind. Sie haben erlebt, wie Noah und seine Familie in die Arche eingestiegen sind, 7 Tage vor der Sintflut, wie dann die Tür geschlossen wurde und dann kam das, was keiner von diesen Menschen für möglich gehalten hatte, was sie nicht geglaubt haben, was sie belächelt haben. Es kam die Sintflut, es fing an zu gießen, es fing an zu regnen und die Welt ging unter und auch alle, die nicht geglaubt haben, mit ihr. Noch eine Generation möchte ich erwähnen, die Gottes verheißenes, angekündigtes Eingreifen in die Geschichte gesehen und erlebt hat. Das war die Generation der Juden, die die Geburt des Messias in Bethlehem, die sein Leben, sein Wirken, sein Sterben und sein Auferstehen aus dem Grab erlebt hat. Sie hörten das Zeugnis der Hirten von Bethlehem. Sie erlebten das Zeichen der Botschaft der Weisen aus dem Morgenland. Das hat damals ganz Jerusalem bewegt, als diese Delegation ankam, um den Messias anzubeten. Sie erlebten eine gewaltige Verkündigung Johannes des Täufers, die Taufe Jesu selbst, seine mächtige, vollmächtige Verkündigung des Evangeliums, seine zahlreichen Wunder. Sie hörten von seiner Auferstehung der Toten, und sie sahen die Gründung und das Wachstum der ersten Gemeinde in Jerusalem. Das alles haben sie erlebt, aber sie entschieden sich, diese Zeichen zu ignorieren und ihnen keinen Glauben zu schenken. Diese Generation traf dann das, was Jesus in diesem Kapitel auch ankündigt, nämlich die Zerstörung Jerusalems, des Tempels und die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt, die 2000 Jahre lang dauern sollte. Nun, weil es diese Beispiele gibt und weil wir diesen Text und den Kontext beachten wollen, müssen wir davon ausgehen, dass es Jesus in unserem Text offensichtlich darum geht, dass eine bestimmte Generation, die den Anfang der Entwicklungen, wie Jesus sie schildert in diesem Kapitel, erleben wird, dass diese Generation auch das Ende des Prozesses und seinen Abschluss erleben wird. Es geht um eine Generation, die den Anfang der Wehen, wie Jesus das nennt, erleben wird. Dazu nennt Jesus oder zählt Jesus Kriege und Kriegsgerüchte, also Unruhen in der Welt, drohende Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Wir sind mitten in einer, ja, Corona. Das Ende ist noch nicht abzusehen. Erdbeben und andere Naturkatastrophen. Außerdem werden die Zeitzeugen dieser Anfangswehen, sagt Jesus, auch den großen Abfall vom Glauben innerhalb der Christenheit erleben. Das Aufrichten des Gräuelbildes der Verwüstung im Tempel in Jerusalem durch den Antichristen. Die Verfolgung der Gläubigen durch den Antichristen, eine grausame Verfolgung, die ausbrechen wird. Und schließlich, und das ist der Gipfel und der Abschluss, das sichtbare Wiederkommen des Messias. All diese Dinge erwähnt Jesus vor unserem Textabschnitt als Zeichen und Entwicklung der Endzeit. Und daraufhin sagt er, von dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig saftig wird, Blätter treibt, so erkennt ihr, der Sommer ist nahe. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennt, dass er, der Menschensohn, nahe vor der Tür ist. Jesus kommt bald. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dieses Mal las ich aus der Luther-Übersetzung. Nun, Jesus verwendet, wie ich schon sagte, als Illustration für die schnelle Entwicklung der Endzeitereignisse den Feigenbaum. Ja, einen Baum, der sehr häufig vorkommt in Israel. Ein Feigenbaum, der Knospen und Blätter gewinnt, zeigt sehr deutlich an, dass jetzt der Sommer nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Dieses Gleichnis verstehen alle Menschen, auch Kinder. Es ist sehr simpel und einfach und eindrucksvoll. Genauso, sagt Jesus, verhält es sich mit den Ereignissen und Entwicklungen, die er in der Endzeitrede schildert. Wenn diese Dinge anfangen werden zu geschehen, soll das für die Gläubigen, die diese Zeichen erleben, bedeuten, dass das Wiederkommen des Herrn Jesus nicht mehr lange ausbleiben wird. Die gesamte Entwicklung vom Anfang bis zum Ende wird innerhalb einer menschlichen Generation geschehen. Das ist meine Auffassung dieser Worte Jesu. Nun, die Frage, die wir uns stellen müssen und stellen dürfen, ist diese: Sind wir vielleicht diese Generation, die Jesus meint? Erleben wir den Anfang der Wehen oder sind wir bereits mittendrin in der fortgeschrittenen Entfaltung dieser Ereignisse? Könnte es tatsächlich sein, dass du und ich, dass wir als Menschen des frühen 21. Jahrhunderts zu dieser besonderen Ausnahmegeneration gehören, die nicht vergehen wird, bis Jesus kommt? Das ist doch die wichtige Frage, die wir uns, wenn wir diesen Text lesen, stellen müssen, nicht wahr? Nun, ich möchte 10 Merkmale nennen, knapp und kurz, die uns meiner Meinung nach als Generation auszeichnen, als ganz besondere Generation auszeichnen. Also 10 Merkmale, die uns zu einer besonderen Generation machen. Erstens 4 endzeitliche Entwicklungen, von denen wir schon ausführlich geredet haben in meinen Predigten davor. Ich werde sie nur erwähnen. 4 endzeitliche Entwicklungen, die es in diesem Ausmaß, in dieser Größe und Stärke vorher noch nicht gegeben hat. Erstens der nie dagewesene Anstieg von Naturkatastrophen. Statistiken sprechen für sich, da sind sich alle Experten einig. Zweitens der nie dagewesene Abfall vom Glauben im Christentum. Auch das ist unstrittig. Drittens der nie dagewesene Zerfall der Moral in der Gesellschaft. Denken wir nur an die Neudefinition der Ehe. So etwas hat es nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Der nie dagewesene Zerfall der Moral in der Gesellschaft. Und viertens, die nie dagewesene globale Verbreitung des Evangeliums. Jesus hat gesagt, auch das wird ein Zeichen sein, eines, das positiv ist in dieser Endzeit. Begünstigt durch die modernen Medien, durch das Internet und so weiter, auch das haben wir bereits besprochen. Außerdem ist diese Generation Zeuge von drei besonderen Zeichen, die keiner Generation zuvor gegeben waren. Diese Zeichen zeichnen uns in ganz besonderer Weise aus als eine besondere Generation. Sie sind einzigartig, sie sind spektakulär, weil sie sich konkret vor unseren Augen erfüllen und keine Generation vor uns hat sie so erlebt. Erstens das Zeichen Israel. Das ist das fünfte Merkmal und das erste Zeichen dieser besonderen Art. Die Bibel hat seit Jahrtausenden vorausgesagt, dass am Ende der Tage des gegenwärtigen Zeitalters das Volk Israel wieder in das verheißene Land zurückkehren wird. So etwas gab es nie in der Geschichte. Kein anderes Volk hat das jemals erlebt und es ist aus menschlicher Sicht undenkbar. Ein Volk, das 2000 Jahre nicht existiert hat, weg war, zerstreut in die ganze Welt, sich nicht assimiliert hat, nicht aufgegangen ist in den anderen Völkern, sondern sich seiner Identität bewusst geblieben ist und wieder zurückgekehrt ist in ihr angestammtes Land, in dem sie 2000 Jahre zuvor gelebt haben. Gott hat versprochen, die Juden am Ende der Tage aus allen Ländern, in die sie 2000 Jahre lang zerstreut waren, zu sammeln und wieder zurückzubringen. Und dort hat Gott gesagt, sollen sie wieder ein Volk sein, sie sollen einen Staat bilden, eine Regierung haben. Und dieses Zeichen hat sich wörtlich in allen Einzelheiten am 14. Mai 1948 vor den Augen der ganzen Welt erfüllt. Jesaja hat das zum Beispiel vorausgesagt und fast jeder andere Prophet auch. Und Jesaja sagt in Jesaja 11, ab Vers 11, und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, das übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern, damit die ganze Welt es sieht und nicht übersehen kann. Und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Als einmal dem Propheten Daniel in einer Vision die Endzeitereignisse und Entwicklungen gezeigt wurden, war er sehr aufgewühlt, er konnte es nicht einordnen und er wollte wissen, wann das alles geschehen wird. Und die Antwort, die ihm gegeben wird, ist diese: Wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Nun, das Zeichen Israel ist da, es steht aufgerichtet, es ist nicht zu übersehen. Viele Ausleger sehen außerdem auch noch in dem Feigenbaum, den Jesus hier erwähnt, einen Hinweis auf Israel. Israel wird häufig in der Bibel mit dem Feigenbaum verglichen. Ein Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Ein Feigenbaum, den der Gärtner bearbeitet, damit er doch noch Frucht bringt. Und wenn nicht, wird er abgehauen und so weiter. Also immer wieder ein Bild für Israel. Und der Feigenbaum, so kann man es dann auch sagen, grünt wieder. Ja? Und es ist im Bilde gesprochen Frühling. Ein weiteres Zeichen ist die vernetzte, globalisierte Welt. Vernetzte, globalisierte Welt. Die Bibel sagt erstaunlicherweise, am Ende der Tage eine vernetzte, globalisierte Welt voraus. Zum einen spricht sie davon, dass das Römische Reich in neuer, veränderter Gestalt wieder auftauchen wird. Daniel spricht sehr, sehr deutlich darüber. Bereits das alte Römische Reich hatte ja damals die bekannte damalige Welt weitgehend vereint durch eine Sprache, ein Rechtssystem, ein Wirtschaftssystem und eine starke römische Regierung unter der Herrschaft des Kaisers. Viele Ausleger sehen in der Europäischen Union das neue Römische Reich in neuer Gestalt und Form wieder aufkommen. Auch hier geht es um ein gemeinsames Rechtssystem, das Gestalt gewinnt, ein Wirtschaftssystem und eine europäische Regierung, ein europäisches Parlament, und das Ganze gewinnt immer mehr Gestalt. Außerdem wird die Globalisierung in unserer Zeit sehr massiv vorangetrieben. Wir wissen das alle, insbesondere seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und vor allen Dingen durch die Strukturen der UNO, der Vereinten Nationen und anderer internationale Organisationen. Die Globalisierung vernetzt und verbindet zunehmend alle Länder der Welt. Wir leben in einem globalen Dorf, sagt man heute. Ja? Und was das eine Land betrifft, hat unbedingt Auswirkungen auf fast alle anderen Länder der Welt auch. Wir haben eine immer mehr verflochtene Weltwirtschaft, begünstigt auch durch den globalen bargeldlosen Zahlungsverkehr zum Beispiel, durch die englische Sprache und seit Ende der 80er Jahre sehr massiv durch das Internet und die neuen elektronischen Medien. Nun, die Globalisierung wird mit diesem Wort natürlich in der Bibel nicht beschrieben, aber sie wird unter anderem im letzten Buch der Bibel bei der Beschreibung des Weltimperiums, das der Antichrist nutzen, aufbauen, ausbauen wird, vorausgesagt. Wenn wir in Kapitel 13 in der Offenbarung lesen, dort heißt es unter anderem ab Vers 2, und die ganze Erde verwunderte sich, sah verwundert dem Tier nach, so wird der Antichrist auch genannt. Also die ganze Welt beobachtet ihn und sie beteten den Drachen an, den Satan, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und ab Vers 7, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Das ist Globalisierung. Eine globale Welt, ein globales Dorf unter einer Weltregierung. Alle werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn wir diese Berichte lesen, dann sieht es so aus, dass der Antichrist ein relativ leichtes Spiel haben wird. Er wird sich seine Autorität nicht Volk für Volk und Land für Land mühsam irgendwie erobern müssen. Er wird die Strukturen nutzen, die da sind. Er wird die globalisierte Welt vorfinden und ihre Strukturen nutzen. Möglicherweise beginnt er hier bei uns in Europa, wir wissen es nicht. Vielleicht mit dem Parlament, mit dem Europäischen Parlament in Brüssel. Er könnte dann die Vollversammlung der Vereinten Nationen nutzen, kann man sich sehr gut vorstellen. Und dort wird eine Resolution verabschiedet, die verbindlich ist für alle Mitglieder der UNO, die die Macht und die Ansprüche des Weltdiktators anerkennen und legitimieren wird. So könnten wir uns das durchaus vorstellen. Wir wissen natürlich nicht, wie es im Einzelnen ablaufen wird, aber eine globalisierte Welt ist absolut erforderlich und ist ein besonderes Zeichen unserer Zeit. Eng mit dem Zeichen der Globalisierung verbunden ist das Zeichen, das dritte Zeichen und das siebte Merkmal unserer Generation, das Zeichen einer computergesteuerten, bargeldlosen Überwachungsgesellschaft. Dieses Zeichen fasziniert mich in ganz besonderer Weise, weil es in seiner Konkretheit sehr verblüffend ist. Dieses Zeichen wird uns auch in der Offenbarung beschrieben, Kapitel 13, Abvers 16, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und Großen, Reichen und Armen, Freien und Knechten, ein Mahlzeichen, ein Stempel, eine Signatur, ein Zeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Sogar die Lokalität des Zeichens wird uns genannt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also die Bibel sagt uns, dass während der Zeit der Herrschaft des Antichristen man nur kaufen oder verkaufen kann, wenn man ein bestimmtes Zeichen auf der Hand oder der Stirn hat. Sonst ist man vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen. Diese Zahl wird dann den Namen oder die Zahl des Namens des Antichristen auch beinhalten. Fast 2000 Jahre vor dem Aufkommen unserer computergesteuerten Gesellschaft sagt die Bibel voraus, dass die Menschen eines Tages mit Hilfe von Zahlen und Nummern ohne Bargeld kaufen und verkaufen werden. Dass wir heute schon machen können, und wir tun das auch, mit Hilfe von EC-Karten, von Kreditkarten. Aber diese Entwicklung geht weiter. Die Bibel sagt uns wie, ja, verblüffend genau sagt uns die Bibel, wie die ganze Entwicklung weitergehen wird. Der nächste Schritt ist also die Abschaffung des Bargeldes. Das wird immer häufiger diskutiert, gefordert und formuliert. Als nächster Schritt ist dann die Übertragung der Zahlen auf den Körper des Menschen vorgesehen, wird kommen, auf die Haut, unter die Haut, wir wissen es nicht. Auch diese Technik, wissen wir, ist bereits vorhanden und wird auch in einigen Ländern zum Teil zumindest angewendet. Nun sagt die Bibel uns, dass der Antichrist noch einen Schritt weiter gehen wird. Er wird in diese kommerzielle Zahl die Zahl seines Namens integrieren. Er wird also die Technik für sich missbrauchen, für seine teuflischen Ziele missbrauchen. Damit wird dieser satanische Weltherrscher jeden Bürger der Welt, der dieses Zeichen annimmt, als sein Eigentum abstempeln. Er imitiert nur Gott. Er will Gott sein. Gott versiegelt die Seinen, ja, mit dem Heiligen Geist. Wir wissen das. Gott versiegelt seine Menschen und setzt ihnen seinen Siegel auf und zeichnet uns damit als sein Eigentum aus. Das will der Satan auch, das will der Antichrist auch. Und er benutzt eben das, was ihm zur Verfügung steht, was er kann. Er ist ja begrenzt, er ist nicht Gott. Er wird den Menschen seinen Eigentumsstempel aufdrücken. Und niemand, der dieses Zeichen ablehnen wird, wird kaufen oder verkaufen können. Nun, diese drei konkreten endzeitlichen Zeichen, liebe Geschwister, die sich vor unseren Augen bereits erfüllt haben oder gerade erfüllen, hat keine Generation vor uns erlebt. Diese drei Zeichen liefern uns zwei weitere Merkmale, die unsere Generation zu einer besonderen machen. Das ist das achte Merkmal, das ich erwähnen will. Die Plattform für das Auftreten des Antichristen ist gesetzt. Das Zeichen Globalisierung und das Zeichen computergesteuerte bargeldlose Überwachungsgesellschaft bilden die notwendige Plattform für das Auftreten des Antichristen. Auch sein Kommen muss vorbereitet sein. Auch für sein Auftreten gibt es Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Diese politische und wirtschaftliche Infrastruktur muss vorhanden sein, bevor dieser letzte und grausamste Weltdiktator auf die Weltbühne kommen kann. Nun, die Plattform ist gesetzt und die Voraussetzungen für sein Auftreten sind geschaffen. Es wird also vermutlich nicht mehr lange dauern, bis dieser Mann sich der Weltöffentlichkeit präsentieren wird. Davon, denke ich, sollten wir ausgehen. Dieses Merkmal ist ein einzigartiges und ein besonderes, das unsere Generation, also Menschen, die in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts leben, auszeichnet. Das neunte Merkmal ist folgendes. Die Plattform für die Wiederkunft Christi ist gesetzt. Wir wissen, dass für das sichtbare Wiederkommen des Herrn, wir reden hier nicht über die Entrückung, sondern über das sichtbare Kommen des Herrn Jesus mit Macht und Herrlichkeit und alle Welt wird ihn sehen, dass für dieses Sein Kommen bestimmte Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Vor allen Dingen muss das Volk der Juden wieder in Israel vorhanden sein. Es muss eine sichtbare politische und soziale Größe sein. Das Volk und der Staat Israel müssen dastehen. Denn Jesus kommt vor allen Dingen, um Israel zu erlösen. Er kommt nach Israel, nach Jerusalem. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Vor seinem Kommen werden feindliche Armeen Israel angreifen, Jerusalem belagern, um es zu vernichten. Und Jesus, der Messias Israels, wird erscheinen, um sein Volk zu befreien und zu erlösen. Die Plattform für das Wiederkommen des Herrn Jesus ist gesetzt. Auch dieses Merkmal hat keine Generation vor uns gehabt. Und ein letztes, eine endzeitliche Erwartung, die nie so klar vor unseren Augen, vor den Augen der Christenheit stand, nämlich die baldige Entrückung der Gemeinde ist ein Merkmal unserer Generation. Wenn die vier endzeitlichen Entwicklungen, die drei besonderen konkreten Zeichen, die zwei notwendigen Voraussetzungen uns anzeigen, dass das sichtbare Kommen unseres Herrn Jesus Christus bereits so nahe ist, wie nahe muss dann die Entrückung der Gemeinde sein? Denn so wie ich die Bibel verstehe und es bereits in meinen Predigten auch ausgeführt habe, wird die Entrückung der Gemeinde erst das Auftreten des Antichristen in der Öffentlichkeit ermöglichen. Paulus sagt, der es noch aufhält, muss hinweggetan werden und dann wird der Mann der Sünde kommen und offenbar werden. Für die Entrückung der Gemeinde aber gibt es keine Vorboten und Zeichen, die sich erfüllen müssen. Wir dürfen dieses mutmachende Wort, diese mutmachende Verheißung unseres Herrn an seine Gemeinde in Anspruch nehmen, wenn es um die Entrückung geht. Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Wir haben also jeden Grund, damit zu rechnen, dass wir die Generation sind, die Jesus gemeint hatte, als er sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Nun, was ist unsere Aufgabe und Pflicht? Zum einen, liebe Geschwister, möchte ich mich und euch dazu auffordern und aufrufen. Wir dürfen die Zeichen der Zeit nicht übersehen. Die meisten Zeitgenossen Noahs haben die Zeichen der herannahenden Sintflut nicht beachtet. Noah hat sie wahrgenommen. Er ist ihnen gefolgt und er wurde gerettet, er und seine Familie. Die anderen, die die Zeichen ignoriert, verlacht haben, die wurden gerichtet durch die Sintflut. Diese Generation steht wieder an der Schwelle von großen globalen Umwälzungen und Ereignissen, die unsere Welt für immer verändern werden. Auch unserer Generation sind Zeichen gegeben, die wir bewusst wahrnehmen sollten und unser Leben danach ausrichten sollten. Jesus hat zu seiner Zeit den Juden, die die Zeichen seiner Ankunft gesehen haben, die unmissverständlich hätten schlussfolgern müssen, das ist der Messias, haben es aber nicht getan, haben die Zeichen ignoriert. Jesus hat ihnen einen Vorwurf gemacht und gesagt in Matthäus 16, Vers 3, am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trübe aussieht, sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Gebe der Herr, dass mich und dich dieser Vorwurf nicht treffen möchte. Der Herr erwartet von uns, dass wir die Zeichen der Zeit ernst nehmen, dass wir sie lesen, dass wir sie einordnen. Er hat sie ja nicht umsonst gegeben. Ja? Nicht umsonst gibt es Kapitel 24 im Matthäusevangelium, 21 im Lukasevangelium, 13 im Matthäusevangelium und viele andere Bibelstellen, die davon reden. Leider sind Lauheit und Trägheit innerhalb der Christenheit heute so groß wie niemals zuvor. Auch das hat ja Jesus gesagt, sie schliefen alle ein. Der Abfall vom Glauben hat erschreckende Ausmaße angenommen und greift immer mehr und immer weiter um sich. Viele Christen lächeln nur müde, wenn das Thema Endzeit angesprochen wird. Eine große Mehrheit von Menschen, die sich Christen nennen, betrachtet die prophetische Botschaft der Bibel von der Entrückung, von dem Wiederkommen des Herrn Jesus als bloße Spekulation. Als etwas, was Paulus sich ausgedacht hatte, aber er lag falsch. Doch die biblische Prophezeiung der Zukunft ist eigentlich die größte Ermutigung und die stärkste Hoffnung, die wir als Generation haben. Wir haben keine andere Hoffnung, keine andere wirkliche Zukunftsperspektive. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um den Schlaf und die Gleichgültigkeit zu überwinden. Zweitens, wir müssen in Heiligung leben. Petrus sagt im Hinblick auf die Endzeit, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr auch euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Das ist die richtige Konsequenz. Wenn wir die Zeichen lesen, wenn wir sie verstehen, ist das ein Aufruf und eine Verpflichtung zu einem heiligen Lebenswandel. Wir müssen uns unterscheiden von den Menschen dieser Welt. Unsere Moral muss eine andere sein, unsere Ethik muss eine andere sein, unsere Lebensplanung muss eine andere sein. Das baldige Kommen des Herrn Jesus ist ein besonderer Ansporn zu einem heiligen Leben, das Gott gefällt. Wie das konkret aussieht, schreibt uns Paulus zum Beispiel im Kolosserbrief. Er sagt: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Deswegen tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht ja der Zorn Gottes über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Wir dürfen in der Zeit, in der wir auf Jesus warten, außerdem Gott und seiner Gemeinde dienen und Schätze im Himmel sammeln. Das macht unser Leben so sinnvoll, jeden Tag, jeden Augenblick. Während wir jeden Tag damit rechnen, dass Jesus kommt, um uns abzuholen, sind wir nicht zum Nichtstun verurteilt. Jesus selbst lehrt uns, worauf es ankommt in dieser Wartezeit. Er sagt: Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und das Letzte, was ich erwähnen will, ist, wir sollten auf Jesus warten. Bewusst warten. Lukas 21, Vers 36, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Meine Pflicht als Prediger, als Pastor ist es, das Evangelium zu predigen, liebe Geschwister. Und zwar den ganzen Ratschluss Gottes. Wenn ich das nicht mache, mache ich mich schuldig vor Gott. Zu diesem Ratschluss Gottes gehört auch das 24. Kapitel im Matthäusevangelium. Das gefällt nicht allen. Ich erlebe das in diesen Wochen und Monaten jetzt. Neben vielen positiven Meldungen auf die letzten Predigten gibt es auch immer wieder Kritik. Für manche Zuhörer ist es zu viel Betonung auf die Endzeit. Zu viel Konzentration auf die Entrückung der Gemeinde oder die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Aber wie ich schon sagte, wenn ich diese Wahrheiten verschweige, mache ich mich schuldig vor Gott. Ich habe mir vorgenommen, diese Wahrheiten nicht zu verschweigen und darüber zu predigen. Und außerdem habe ich mir vorgenommen, jedes Mal, weil wir in so besonderen Zeiten leben, davon auszugehen, dass dies meine letzte Predigt sein könnte. Vielleicht ist diese Predigt meine letzte. Vielleicht, weil ich dann nicht mehr da bin, aber vielleicht auch, weil Jesus schon gekommen ist. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir sind eine besondere Generation. Jesus wird sehr bald erscheinen. Diese Wahrheit muss gepredigt werden, ob es Menschen passt oder nicht. Jesus sagt, wir sollen wachen, wir sollen die Zeichen beachten Wir sollen warten. Nun, wenn dir persönlich diese Thematik Angst macht, lieber Freund, dann bist du vermutlich noch nicht im Reinen mit Gott. Vielleicht ist es eine Sünde, die dich, obwohl du Christ bist, festhält, fernhält von Gott, deine Beziehung zu Jesus trübt und du hast Angst und du bist nicht wirklich froh und bereit, Jesus zu begegnen. Ich lade dich ein, heute klaren Tisch zu machen. Ordne dein Leben neu. Gott vergibt gerne. Er ist ein barmherziger Vater, aber er will, dass du offen und ehrlich zu dir und zu ihm bist, deine Sünde bekennst und bereust und lässt. Jesus nimmt dich an. Wenn du noch kein Christ bist und sagst, ich habe Angst, in dieser Zeit zu leben, ich weiß nicht, auf was auf diese Welt zukommt, ich habe verstanden, ich bin ein Sünder und ich fürchte mich vor dem Gericht Gottes, ich fürchte mich auch vor dem Kommen Jesu, dann darfst du heute alles ändern in deinem Leben. Du darfst eine Wende vollziehen. Komm zu Jesus. Dafür ist er das erste Mal gekommen, um dich zu retten. Er ist der Erlöser, der Retter der Welt. Er allein kann Sünden vergeben. Er sagt, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Komm zu ihm. Er wird dich nicht ablehnen. Er lädt dich ein. So ist Jesus. Vielleicht bist du ein Kind dieser Gemeinde, bist aufgewachsen mitten in der Gemeinde. Vielleicht hast du gläubige Eltern, du gehst zu Jungscha, zu Teenie, zu Jugend, aber du hast dich noch nicht bekehrt. Du kannst das heute machen. Jesus wartet auf dich. Dann bist auch du bereit, wenn Jesus kommt, ohne Angst. Wenn du an Jesus bereits glaubst, solltest du im Gehorsam ihm gegenüber handeln und dich taufen lassen. Denn Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Jesus ist uns ein Vorbild. Er ließ sich taufen, ist uns vorangegangen und wir folgen ihm nach. Ich lade dich ein, während wir jetzt das letzte Lied singen werden. Wir werden es noch einmal singen, das wir zuletzt gesungen haben. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Du darfst während des Liedes nach vorne kommen, wenn du möchtest, zum Kreuz hier. Wir werden mit dir beten, ob du dich taufen lassen willst, bekehren möchtest, Sünde bekennen willst oder sonst ein Anliegen hast, darfst du kommen. Jesus ist da, um dich zu empfangen, auch wenn du ihn nicht siehst. Lass uns aufstehen und gemeinsam das Lied singen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, darfst du kommen. Und der Herr, der Himmel, die Engel und wir als Gemeinde werden uns mit dir freuen. Amen.